Und dann ist es halt auch wieder so, oh, ein Hollywood-Star hat irgendwie eine Referenz zu Trump gemacht, aber im Grunde genommen wird es halt kein Juck so. So, aber da kann man dann noch 2 Tage hu 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 und noch vielleicht noch ein Instagram-Reel schneiden und dann in 3 Tagen wird die nächste Sau geritten, das ist alles scheißegal.
Danke für das Statement.
Ich habe aber trotzdem schon mehr Reels zum Thema Manuelsen hängt im Louvre gesehen als zu Oscars. Also von daher, ich glaube, die Welt im Mai bei mir ist noch in Ordnung. Das kann man wohl sagen.
Sehr gut.
Ja, Torben, es ist wieder dieses. Ich reflektiere, dass du das schaffst, nicht auf Social Media zu sein. Aber andererseits, das verpasst man dann halt auch. Und komplett, das sind für mich wichtige zeitgeistige Momente. Aber in 3 Tagen werden wir auch nicht mehr drüber reden. Aber vielleicht, wenn wir irgendwie in 5 Jahren dann geupdatete Big Four Manuelsen Momente machen, wird der vielleicht dann drin sein.
Hat er sich kulturell weitergebildet, ja?
Nee, ich mach's ganz kurz. Er hat irgendjemand sehr random, also kein Influencer oder so ein Typ, hat einfach so ein Video gemacht und hat einfach so eine Art, ich weiß nicht, welche Zeitkultur das ist, aber so ein Renaissance-Gemälde von Manuelsen, wahrscheinlich AI generiert irgendwie, hat er mit Rahmen ins Louvre mit reingenommen und hat es in denselben Raum gehängt wie die Mona Lisa. Und das hing dann da auch eine Zeit lang und Leute haben sich das dann angeguckt und haben Fotos davon gemacht und so.
Ah, er hängt wirklich als Bild dort. Ich habe schon gedacht so, was hängt er da im Louvre ab und was guckt er sich für Sachen an?
Okay, wenigstens hast du an die Variante gedacht und nicht die andere Variante von hängt. Also,
hey, started.
Naja, Hip-Hop, wir müssen alle Varianten der Möglichkeiten des Wortes ausschöpfen. Also, ich bitte dich.
Natürlich.
Und
es geht um die Wortspielereien. Klopf, ja. Klopf, lass den Wortspieler rein.
Aber auf jeden Fall hat Manuelsen erstmal darauf sehr, sehr gereizt reagiert irgendwie und auch, naja.
Was? Er hat gereizt darauf reagiert?
Ja, er war total angefuckt, angepisst, und dann hat er aber nachher nochmal ein Video gemacht, wo er dann das ganze Video gesehen hat und dann hat er sich eigentlich entschuldigt und hat gemeint, ah, es ist eigentlich eine liebe und nette Aktion und so.
Oh, das ist aber selten, dass Manuelsen mal überreagiert oder aus einem Temperament heraus vielleicht etwas macht, wo er sich im Nachhinein entschuldigen würde.
Ja, aber er hat sich halt dafür entschuldigt. Das passiert eher selten.
Das stimmt.
Normalerweise, wenn Manuelsen muss sich entschuldigt werden, muss mindestens nach Berlin gefahren werden und in einen Café gegangen werden. Also ohne Witz, wir machen hier eine Kategoriefolge über die Orsons Island, und wir reden 5 Minuten schon über Manuelsen. Also perfekte Rap-Stammtisch-Moment. Ich war das letzte Mal nicht dabei, aber wir haben gesagt, es ist, also David hat vor allem darauf bestanden, dass es essentiell ist,
was?
Dass ich bei einer Kategorie zu den Orsons Island dabei sind. Geist hättet ihr auch noch ohne mich hinbekommen. Wäre vielleicht auch besser gewesen. So reden wir jetzt wahrscheinlich länger als sonst über die Orsons, habe ich das Gefühl, weil wir uns extra nochmal dafür jetzt in dem Fall virtuell nochmal zusammensetzen.
Ja. Wollen wir quasi unsere typische Frage stellen, die wir den Gästen auch immer stellen. Wie bist du dazu gekommen? Nur jetzt nicht bezogen auf Hip-Hop und Rap, sondern auf Orsons. Warum, Leo, ist das so wichtig, dass du mit dabei bist?
Da musst du David fragen. Naja, okay, also du hast ja darauf bestanden, dass ich auf jeden Fall dabei bin. Gut, ist es, ich meine, im Grunde genommen ist es wahrscheinlich so, dass ich von uns dreien am meisten Orsons in meinem Leben gehört habe. Das kann man vielleicht sagen.
Ja, und so. Das ist genau der Grund, den ich hätte jetzt anbringen können, aber du musst jetzt trotzdem schon erklären, was es damit auf sich hat und warum du also so großer Orsons-Fan bist, dass mir das irgendwie bewusst ist einfach oder so viel davon gehört hast. Ich weiß gar nicht mehr, ob du heute noch so ein Riesenfan bist.
Im Grunde genommen, weil ich verfolge die halt auch schon lange und ich finde die halt gut. So. Finde ich, machen gute Musik. Was erwartest du denn Großes?
Warte, dann kann ich da vielleicht sogar noch.
Ja, sie machen gute Musik.
Ja, ich find's geil. Also wir gehen dann nachher noch beim Album noch ein bisschen tiefer rein, würde ich sagen. So.
Okay, fair.
Ich wollte jetzt nicht irgendwie direkt den großen Bogen spannen. So.
Pass auf, ich mache einfach mal folgendermaßen. Ich war damals, bevor es die Orsons gab, schon relativ großer Fan von Mekkes und Plan B. Weil die einfach in ihrer Rap-Kombo zu dem, was zeitgeistig da so an Battle-Rap am Start war, ein absolutes Gegenstück gebildet haben. Weil sie irgendwo auch ein bisschen aus diesem Battle-Rap-Kosmos teilweise kamen. Also ihre Auftritte auch bei Feuer über Deutschland waren der absolute Wahnsinn. Das war nochmal irgendwie was komplett anderes. Aber sie haben halt diese absurden Texte geschrieben und haben halt so einen ganz anderen Humor gehabt und haben ganz anders irgendwie nochmal Rap verkörpert und dem so eine andere Facette gegeben, die es sonst damals so gut wie gar nicht halt
gab. Ich würde an dieser Stelle kurz einhaken, weil du sagst, eine ganz andere Facette von Humor. Nenn mir eine andere Perspektive von Humor, die es damals in Deutschrap gab. Wir reden 2007.
Jetzt setzt mir natürlich sehr die Pistole auf die Brust, wie man das so sagt. Ich würde sagen, zum Beispiel Olli Banjo hat teilweise so ganz seltsame Anwandlungen gehabt, die humortechnisch okay. halt auch nochmal was anderes waren. Wer vielleicht auch, guck mal, es fallen mir natürlich nur schlimme Menschen jetzt gerade ein.
Ja.
Favorite war damals auch seltsam anders, das noch ein bisschen. Das war noch so ein bisschen aber ja, weirder.
Im Grunde genommen bestätigt es ja meine Annahme, dass eigentlich das Humor-Game, was Deutschrap angeht, begrenzt war. Sagen wir es mal so. Oder halt einen sehr fragwürdigen Begriff hatte. Und die haben komplett. Dann halt wirklich auch lustige Punchlines gebracht. Ja, und ich glaube, also ich habe es damals noch nicht gehört, aber ich weiß nicht, ich glaube so 2010, 2011. Also ich meine, gut, ich habe es im Endeffekt verfolgt wegen Tour natürlich, weil ich als alter Samy Deluxe-Fanboy natürlich auch Deluxe Records Let's Go viel gehört habe und da war ja Tour gesigned, ein sehr gutes Signing offenbar und da kam ja halt eben auch das legendäre Grau-Album raus und dann kommt man halt so vom einen zum anderen und kommt genau, dann auf einmal zu Neckes und Plan B, die Orsons,
ja, sowas
klauen die
Fuchs. Das ist voll die gute Erklärung und holt die Leute ein bisschen rein, wie man da hinkommen kann. Weil ja, ihr euch schon genau. vorstellen könnt, aus verschiedenen Gründen, ist es ja jetzt nicht unbedingt der Weg, wie ich das erste Mal, ich sag mal, überhaupt zu den Orsons gekommen bin oder sie zum ersten Mal angehört habe. Also es sind True. Teilweise Sachen, die ich mir mal nacherschlossen habe, wie zum Beispiel irgendwann gecheckt, dass es sowas, also dass es Plan B zum Beispiel überhaupt gibt. Weil es ist eher was an mir vorbeigegangen war, größten Teil meines Lebens. Ist auch völlig okay, aber ja, ich komm da andersrum. Deswegen ist die Erklärung, glaube ich, ganz ganz gut.
Ja, ja, klar. Und ich hatte halt Meckes und Plan B auf dem Schirm. Genau, Tua hatte dann Grau rausgebracht. Und dann gab es halt 2009, ich glaube auch eher so zum Mitte, Ende 2009 hin, die Orsons, das Album.
Genau.
Und das war wirklich der Inbegriff von vier Freunde setzen sich halt irgendwie ein Wochenende zusammen, machen den hängengebliebensten Scheiß überhaupt, nehmen das Ganze auf und bringen es halt einfach mal raus. Ich verstehe auch bis heute immer noch, warum es Tua peinlich ist, dieses Album. Und warum der sagt, ich wollte damit eigentlich nichts zu tun haben. Auch die Rolle, die er auf diesem ersten Orsons-Album eingenommen hat, ist quasi eine absolute Anti-Rolle. Er hat die wenigsten Parts und wenn er mal was macht, dann ist er eigentlich immer gegen alles, was die da tun und beschwert sich eigentlich nur darüber. Und also diese Griesgram-Rolle damals auch schon bei den Orsons eingenommen.
Ich würde aber behaupten, dass es eigentlich konsequent so weiterging, in vielleicht weniger ausgeprägt, aber im Grunde genommen hat er die Rolle hart behalten.
Ja, die Sache ist nur, nach diesem ersten Album sind sie thematisch noch ein bisschen, wie soll ich sagen, erwachsener oder so? Nee, also auf jeden Fall so ein natürlich. Bisschen schlüssiger geworden, weil dieses erste Album, also David, hast du das jemals irgendwie gehört? Hast du da irgendwas von gehört von diesem ersten Album?
Nee, ich glaube, gar nichts.
Ich finde, man muss noch einen Schritt vorgehen, Torben. Okay, weil,
noch weiter.
Weil das überhaupt dieses Album entstanden ist, ist im Grunde genommen nur, die sind ja alle aus Baden-Württembergs, Reutlingen, Stuttgart, Ecke. Und damals gab es eben Meckes Plan B, hast du schon gesagt, und es gab auch noch die Gruppe Basquiat.
Ja, natürlich.
So, und da war noch, das waren Tua, Kars und Sucuk Ufuk, natürlich.
Genau.
Und die hatten auf einem Basquiat-Album, haben die mal eben auch so einen Fun-Track gemacht, als Feature mit Meckes und Plan B, die Orsons große Scheune.
Ach, stimmt.
Und das war im Grunde genommen der Grund dafür, weil viele Leute fanden das irgendwie witzig und gut und dadurch ist irgendwie so entstanden, ja, dann lass uns jetzt einfach die Orsons nennen, scheiß drauf und lass uns einfach mal irgendwie so ein Fun-Projekt einfach mal machen. Und dadurch ist es irgendwie gegangen und dann kam irgendwie dieses 2008er Album, Tour, es ist irgendwie peinlich, aber es hatte halt eben so ein Humor-Element dabei, was nicht nur die Inhalte betrifft und so ein bisschen dumm war, halt auch einfach die Texte, so wie sie einfach einen Song darüber machen, wie sie die Fuchs klaut die Gans und keine Ahnung und Tour macht seine. Aber da kommt nochmal diese Ebene dazu, dass eben diese Tour mit der Anti-Haltung, aber halt auch im Beat und musikalisch das eben macht, wo dann einfach der Beat einfach switcht. Die anderen haben irgendwie so die Orsons auf großer Reisefahrt, auch ein legendärer Track für mich, Sightseeing-Tour. Und da kommt Tour und haut einfach so ein 16er raus, Double-Time-Part, sagt, dass er alles scheiße findet und die anderen mit ihrem Track machen, weil da so ein extrem witzig, aber halt auf so einer Metaebene so. Und die haben, also es ist auch irgendwie so das erste Mal so eine Metaebene irgendwie in Musik eingeflossen, die mich auch total abgeholt hat, weil das war halt wirklich was, ganz anderes, was man halt überhaupt gehört in der Zeit. Und ich glaube, im Grunde genommen aus diesem Projekt, weil es irgendwie Leute fanden es irgendwie gut, Deutschrap ist irgendwie ein bisschen größer geworden. Dann hatten wir irgendwie diese große Welle, irgendwie so, ich sag mal so, Peter Fox, Casper, Materia. Und ja, da standen halt so Leute irgendwie in den Startlöchern, die halt eben schon jahrelang irgendwie Musik gemacht haben oder Rap gemacht haben und auch irgendwas haben. Und irgendwie die Leute fanden es irgendwie interessant, irgendwie auf Vorband irgendwie das gespielt. Und dadurch ist dann irgendwie so entstanden, ja, okay, dann wir machen jetzt ein ernsthaftes Orsons-Album. Und dann kam halt dieses Rosa-Blau-Grün raus. Aber ich weiß gar nicht, hieß es, nee, das Chaos und die Ordnung hieß es. Rosa-Blau-Grün war ein großes Song da drauf mit der ganzen Ästhetik auch.
Ja, und dabei Grönemeyer-Vorband und so.
Von da ist es dann irgendwie so losgefahren, dass es, also es ist überhaupt nicht geplant gewesen, es hat sich irgendwie so ergeben, so eine Mischung aus Fanwunsch, positive Resonanz und dadurch ist dieses ganze Orsons-Projekt irgendwie ins Laufen gekommen und weil es halt irgendwie so gut funktioniert hat, irgendwie auf einer Ebene und man hat, also finde ich halt auch immer noch und ich kann mir auch vorstellen, das war ja dann auch 2012 das Chaos in die Ordnung, irgendwie, ich glaube auch bei Universal. Ich kann mir eventuell vorstellen, dass da eventuell auch so eine vertragliche Geschichte irgendwie da noch drin ist, dass dann hieß, okay, ihr macht so und so viel Alben, vielleicht halt 3 Alben. Und dann hat man halt eben das gemacht, dann hat man 2005 What's Ghost gemacht, wahrscheinlich das kommerziell erfolgreichste Album. Und dann hat man eben noch das hinterhergeschoben und da noch eins. Und danach ist eigentlich im Grunde genommen ja jetzt vorbei. Es kamen nochmal so 4 Singles raus. Und ja, und das sind ja auch, glaube ich, so hier und da so Informationen, die wir mal hören. Ich mache jetzt mal diesen ganzen großen Rahmen um das drum, weil ich würde eigentlich gerne lieber mal ins Album gehen, aber ich glaube, das ist irgendwie wichtig, dass man das vielleicht mal gesagt hat, wenn man es besprechen will, dass die Orsons, ich glaube, so in der Form, ich glaube, nie offiziell irgendwie aufgelöst, aber die Stimmen, die ich da höre, sagen, die werden nie wieder in dieser Form zusammen Musik machen. Und das finde ich tatsächlich auch sehr schade. Aber gut, das ist so, glaube ich, so dieser Rahmen, den man da mal setzen kann. Und wir haben jetzt ja diese 2019-Variante von Orson's Island. Und weil irgendwie 5 Jahre Jubiläum jetzt, hat gegen Ochikimo Geist gewonnen aus nicht, also ist schon ein bisschen crazy, weil ich würde, glaube ich, schon behaupten, dass jeder, auch jeder große Orsons-Fan wahrscheinlich sagen würde, was ist eigentlich so das nachhaltigere, größere Deutschrap-Album, was prägend war, dann ist es wahrscheinlich schon Ochikimo Geist. Würde wahrscheinlich keiner wirklich argumentieren dagegen. Aber es hat gewonnen. Ich glaube auch, weil die Leute so ein bisschen dich ärgern wollen, David. Ich sag's dir sicher. Ja.
Ich glaube auch. So, muss aber auch sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich viel glücklicher gewesen wäre, jetzt über Ochikimo-Album zu reden. Deswegen, das ist eigentlich auch okay. Ich fand es irgendwie schön, dass auf jeden Fall, wir waren uns ja echt sehr einig, dass er der klare Favorit bei der Abstimmung ist und eigentlich ahne ich das schon mal aus Prinzip, dass dann, ich sag mal, das Underdog-Album gewonnen hat.
Ja, ja, safe. Ich würde eigentlich gerne dich am liebsten jetzt als erstes so fragen, du hast das Album, glaube ich, auch jetzt zum ersten Mal gehört.
Zum ersten Oder? Mal komplett auf jeden Fall.
Zum ersten Mal komplett. Das heißt, du kannst schon 1-2 Tracks und hast dann beim Hören, ach ja, das habe ich schon mal gehört.
Genau so.
Was kanntest du davor? Und vielleicht eher zweitens, ja, wie war's denn so?
Also als ich reingehört habe, ich habe schon mal diesen, den Mozart-Song, Dear Mozart heißt er, glaube ich, gehört. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Besser schon mal davor gehört habe, war vielleicht auch Single, weiß ich nicht.
Ja, das war noch so eine Zeit, wo auch so Videos rauskamen und das war auch ein Video, glaube ich. Also beide, die du genannt hast.
Ja. Ich glaube, das könnten sie sein. Ich glaube, an die anderen habe ich mich jetzt nicht aktiv erinnern können. Was ich zu der Zeit aber schon mitgekriegt habe, ist die gute Rezeption. Also auch wenn ich da, also vor allem, ich habe damals, hatte zumindest im Jahr 2019 ja bei meinem Praktikum bei der Juice einfach gemacht. Das heißt, ich habe generell recht viele Deutschrap-Alben gehört, die ich mir vielleicht sonst nicht in Gänze angehört hätte. Und trotzdem hat es das irgendwie nicht reingeschafft, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, zu welcher Jahreszeit es rausgekommen ist. Also es kann auch natürlich lange davor gelegen haben. Aber ich habe so oder so mitgekriegt, dass Leute das krass gefeiert haben und das so richtig outstanding fanden. Anderer Hype als bei Kimo in dem Jahr. Ja, es gab auch, ich habe es auch jetzt in der Vorbereitung nochmal nachgelesen, so auf rap.de hat Skinny damals eine 10 von 10 vergeben für ein Orsons-Album. Und Skinny was? War ja auch im...
Wow. Ja,
Und Skinny war ja auch immer ein Autor, einerseits also immer irgendwie kritisch und andererseits auch ein bisschen so, ich sag mal, Ohr auf der Straße und vielleicht, also der hat einen sehr guten Geschmack gehabt und sicherlich auch immer noch, aber den hat man vielleicht auch nicht unbedingt als erstes mit Artists wie die Orson verbunden, wenn man jetzt über seinen Musikgeschmack, Interviewgäste und so weiter nachgedacht hat. Insofern, genau, sowas zum Beispiel, das war natürlich schon irgendwie Ausrufezeichen.
Weißt du noch, wie viel Kronen es in der Juice hatte?
Nee.
Kannst du da noch aufs Archiv reingehen?
Vier. Die wahrscheinlich alten? Vier. Alles ich, hat vier gute, irgendwie vier. Gehabt.
Ich übergebe, ah, vielleicht sogar 4,5 Sterne. Vielleicht
ich übergebe sogar an euch Kronen. Und ich versuche, das Archiv aufzurufen.
Also ich wie war es noch mal? Hattest du es damals so in Gänze schon wahrgenommen oder war das auch eher so Single-Business und hier und da mal was und hast es jetzt ganz gehört?
Klar, ich habe es schon damals auch ganz gehört, aber es überrascht mich schon, dass David jetzt nochmal erzählt, dass es so gut wahrgenommen worden ist, denn für mich war es nicht das, was mich total irgendwie zurück zu den Orsons oder sowas geholt hat. Das hatte mich vorher irgendwie alles schon mal so ein kleines bisschen verloren. Und ich glaube, ich kann auch relativ gut erklären, warum. Ich würde gerne nochmal so ein ganz kleines bisschen mehr Rahmen für alle geben, die es auch vielleicht noch nicht gehört haben. Das Album heißt Orson's Island. Übrigens war das auch der letzte Song von dem allerersten Orson's Album, der auch schon Orson's Island hieß. Und das ganze Ding ist halt so ein bisschen strukturiert in vier Kapitel, die alle so die Reise nach Orson's Island beschreiben sollen. Kapitel 1 mit virtuelle Realität, ewig schon wach. So, ich ganz grob so mal als meine Interpretation. Dahinter kommen so ein bisschen die Durchdreher-Songs, die wir sind ewig schon wach, wir machen irgendwie Party, wir sind irgendwie so ein bisschen drüber, so in der Art. Kapitel 2, der Morgen danach, also wirklich wie nach einer Party, du dann durchhängen, bisschen kritischer, da kommt dann der, kommen so verschiedene Songs, die halt eher, ja, selbstkritisch sind, so eine gewisse Schwere irgendwie dann auch haben. Dann drittes Kapitel, der Aufbruch, sowas von egal wohin, wo so ein bisschen was, Positiveres, wenn ich es jetzt mal ganz grob nur umreiße, drin ist. Und dann viertes Kapitel, die Ankunft. So von wegen, wir kommen jetzt bei Orson's Island an und gleichzeitig ist es auch irgendwie dann fast schon so ein spirituelles, wir kommen bei uns selber an, wir haben diese ganze Feierei und dieses ganze, wir jagen nach dem nächsten Hai oder sowas hinter uns gelassen, wir kommen jetzt so ein bisschen bei uns an. Ich glaube, da hat ganz viel Cars auch so die Finger mit im Spiel gehabt, was so die Atmosphäre von diesem Album angeht. Und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, das ist sehr konstruiert, diese Einteilung, diese vier Kapitel vorgenommen zu haben.
Ja,
für mich passt das alles nicht so richtig zusammen. So von wegen, wir haben hier ein paar Songs gemacht und wie können wir die jetzt mal irgendwie in eine Ordnung bringen. Ja, guck mal, die drei hören sich irgendwie so an. Ja, lass mal so machen.
Finde ich ein bisschen zu hart, ehrlicherweise, weil ich finde es
eigentlich,
ich finde es halt, es ist halt so, du hast ja irgendwie so Party, Life, Death irgendwie auch auf der Ebene, könnte man es auch beschreiben, weil irgendwie man liest es, man hört das, man fühlt sich irgendwie abgeholt und man interpretiert und man denkt drüber nach und wir reden jetzt auch darüber. Und ich glaube, darüber macht man halt relativ viel und klar, vielleicht kann man zu so einem Fazit kommen wie du, aber im Grunde genommen sind es Musik und ich denke mal auch, ich bin mir nicht mehr sicher, aber wenn wir über das Thema Konzeptalbum sprechen, dann denke ich mir halt immer so, ja, okay, jetzt wird irgendwie eine tolle Storyteller-Geschichte, aber es ist trotzdem irgendwie eigentlich ein bisschen lose und für mich ist Konzeptalbum so, ja, die Künstler haben einfach Songs gemacht und dann haben sie noch ein bisschen mehr drüber nachgedacht, wie es vielleicht gut zusammenpasst und welche Reihenfolge es hat und vielleicht ein bisschen mehr als ein normales Album, weil wenn man jetzt hier die Kapitelsongs wegnehmen würde, dann wäre es trotzdem ein gutes Album und ich finde, es passt, gibt dem irgendwie schon nochmal einen interessanten Rahmen, wo man halt auch nochmal drüber nachdenkt und ich finde es nicht so weit weggeholt tatsächlich. Ich weiß nicht.
Ich muss auch sagen, ich finde es jetzt nicht irgendwie grundschlecht und ich habe auch beim Wiederhören das Gefühl gehabt, es hat wie so ein Zeitgeist auch von 2019 nochmal so komisch eingefangen. Ja. Auf so eine weirde Art und Weise. Und trotzdem hatte ich damals auch schon das Gefühl, warum ist das jetzt so zusammengebastelt? So, was genau wollt ihr da für eine Entwicklung auf diesem Album irgendwie erzählen? Ja. Irgendwas gefällt mir auch, nicht so daran.
Ja, okay. Mich stört's halt im Grunde genommen eigentlich überhaupt nicht und ich finde, es passt irgendwie, aber gut. Okay, ich glaube, David hat am Research Department Infos für uns gedroppt und er kann ja vielleicht auch mal zu dem Thema Stellung beziehen, falls er eine Meinung hat.
Hat er nicht. Ich habe keine direkte Review gefunden, aber es gab dann Interview im Rahmen dieses Albums, wo die ein bisschen darüber geredet haben, was das für ein Konzept sein soll.
Das ist halt echt halt auch einfach schade, dass die eigentlich so, das könnte ein tiefes Thema gehen, aber eigentlich so diese Core-Eigenheit von Juice, was man mit Juice verknüpft, ist halt einfach die Kronenbewertung. Und dass du das nicht mehr abrufen kannst, ist ein Skandal. Dass du das einfach nicht nochmal rausfindest. Du kriegst bei Rap.de, kriegst du noch locker raus, dass Skinny 10 von 10 gegeben hat, oder, nee, war das, war, das wusstest du einfach noch. Du weißt gar nicht,
nee, das habe ich nachgelesen.
Das findest du noch raus, aber das irgendwie die ikonischste Bewertungsform, vielleicht nach Monden, vielleicht mit Monden, die Kronen so nicht mehr Aufrufer, aber es ist einfach sehr, sehr traurig. Naja, egal, zu den Kapitelaufteilungen, David, hast du da eine Ahnung gehabt? Hast du das gefühlt? Hast du eine Emotion, die du mit uns teilen möchtest?
Ich bin ja, ich sag mal, super unbedarft eigentlich reingegangen und habe mich auch jetzt nicht nochmal vorher reingelesen, ne? Sowas wie Review nochmal schauen oder so, das habe ich im Nachhinein gemacht. Also mir war das relativ egal, also was heißt egal, ich fand es nicht schlimm, dass ich aus den Kapitelmarken, die zwischendurch kamen, jetzt nicht direkt mir viel Sinn erschlossen habe. Es ist halt einfach eine Einteilung vom Album und die werden da schon irgendeinen Faden gesehen haben. Also das hat mir schon gereicht quasi, das fand ich überhaupt nicht störend. Ich fand es jetzt auch nicht herausragend, dass die Dinger da drauf waren, aber die sind ja auch nicht groß gehalten, deswegen fand ich voll okay irgendwie.
Genau, ja.
Ich habe mich echt viel mehr, ich sag mal, am Sound und an den Texten irgendwie aufgehangen. Die haben mehr Emotionen in mir ausgelöst als jetzt die Struktur.
Okay, dann lass uns doch mal da reingehen. Was hat dich denn gestört?
Ich hatte, also ein Eindruck war, dass ich halt so dachte, da hat jemand jetzt, also ich meine, ne, die Orsons haben da vorher auch schon jahrelang Musik gemacht. Das ist jetzt natürlich Quatsch, aber ihr müsst euch natürlich vorstellen, dass ich wirklich in keiner meiner Lebensphasen irgendwie groß oder auch überhaupt nur wenig Orsons gehört habe. Meistens in meinem Leben habe ich keine Orsons gehört einfach. Und wenn man so reinkommt und man hört dieses Album von 2019 und dann kommt auch ziemlich direkt dieser Mozart-Song, denkt man sich so, die haben irgendwie so 5 bis 8 Jahre zu spät angefangen mit Autotune halt irgendwie nochmal so witzige Sachen zu machen, weil das halt, keine Ahnung, das wirkt zu spät irgendwie. Ich bin mir sicher, die haben auf ihren vorigen Projekten bestimmt auch schon mal ähnliche Sachen irgendwie so zu probieren. Aber check dir, was ich meine.
Ich check, was du meinst. Es ist schon 2 Jahre zu spät, aber das Album, das davor kam, ist halt 2015.
Ja,
fair. Ehrlicherweise, das war 2015 war gerade so die Phase, wo wir von
2015 war die Phase, wo El Guni halt
groß wurde. Ja, aber das war halt noch wirklich, das war wirklich gerade so eine neue Entwicklung, die aufkam. So.
I know. Ist ja auch egal. Trotzdem, so fühlte es sich einfach nur an und das ist nur eine kleine Beobachtung, aber ich glaube, es hat was Größeres, erklärt eine größere Sache, nämlich so, das wäre ja auch überhaupt nicht schlimm, weil es ist jetzt nicht wichtig dafür, wie es klingt, genau von wann es ist, aber ich glaube, da bin ich halt schon so humormäßig ausgestiegen, dass ich das halt also nicht so funny fand halt mit diesem Mozart-Ding, sondern eher nervig und ich glaube, das ist so einer der Main-Punkte, die ich dann mit dem Album vielleicht habe.
Es gibt den Song Jetzt von den Orsons, der damals auch schon relativ erfolgreich war. Und ich meine, darauf hat...
Die Juice-EP.
Ja, genau, ne? Und darauf hat Cas, glaube ich, damals schon so die Lines gedroppt von wegen, ja, und irgendwann in 30 Jahren werden wir zurückgucken und werden sagen, nie wieder hat es jemand so gut wie T-Pain hinbekommen, das Autotune einzusetzen und irgendwie sowas.
Ich glaube, es ist Lil Wayne sogar die Referenz.
Ja.
Die Lil Wayne-Bezug der Orsons ist auf jeden Fall auch stark immer schon gewesen.
Mhm.
Ja, von 2012. Die Juice Exclusive EP.
Ja. Geil. Das heißt, also sie haben sich auch früher schon daran abgearbeitet, wie dieses Autotune-Ding da reingekommen ist. Aber klar, ne, in diesem Mozart-Song.
Ja, schon. Und deswegen hatte ich gesagt, ich habe auch einfach das Zeug von davor, ich kenne es halt einfach nicht. Deswegen habe ich das natürlich auch nochmal anders als Leute, die schon damit mitgewachsen sind, sowas auch gemeint.
Ja. Komplett. Ich fand den sogar tatsächlich noch am...
ich muss das kurz nochmal sagen. Das ist jetzt eigentlich so dein großer Kritikpunkt an dem
Album. Das ist einfach jetzt nur mein erster Eindruck gewesen beim Reinjumpen einfach. Ich dachte, ich lasse euch erstmal dazu reden. Ich weitermache und hier nur Negativity reinbringe.
Okay. Nee, ich bringe nachher die Positivity rein. Du hast switched roles heute.
Okay. Dann, guck mal, dann hört man das Album so weiter. Also könnt ihr verstehen, wenn einfach Leute das Gefühl haben, das ist cringe. Einfach mehrmals an diesem Album, dass man sich denkt, puh, ich möchte so richtig doll weiterdrücken jetzt. Ich möchte den Song eigentlich gar nicht weiterhören. Das habe ich mehrmals gefühlt.
Ich glaube, ja, das ist das.
Wenn man emotionslos ist als Mensch, dann ist es natürlich einfach zu sagen.
Junge,
was hat das denn mit emotionslos
das, zu tun, mein Bruder? Ich glaube, cringe. Pass mal auf. Diese Art von Fremdscham ist, glaube ich, ein Gefühl, was die Orsons verkörpern wie sonst kaum jemand. Und ich frage mich aber so ein bisschen, warum.
Oh, das finde ich sehr gemein von euch. Das ist,
pass auf,
das ist
nicht, nee, aber ich meine es.
Treffende Beobachtung.
Ich meine es aber auch anders. Noch nicht mal aus so was Bösem heraus. Ich glaube teilweise, weil sie einfach wirklich sehr echt auch manchmal sind und aber so eine ganz intuitiv absurde Form dafür gewählt haben, wie sie das Echte, was wirklich irgendwo in ihnen stattfindet, darstellen. Und ich glaube, das kann manchmal sehr unangenehm sein. Das ist nicht irgendwie super glatt gebügelt und nochmal irgendwie drüber nachgedacht, wie stelle ich das jetzt schön dar, sondern das ist dieser ganz weirde Humor. Ich muss auch echt nochmal sagen,
ich find's nicht
was,
so.
was Plan B, was Bartek teilweise für einen Humor hat, wie der halt schreibt und halt so, furchtbar. Der hat so ein, ey, ganz ehrlich, ich finde, ein paar der geilsten Parts sind von Plan B auf diesem Album.
Ach komm, hör auf, das ist so ein Blödsinn, die Aussage, ohne Witz. Wenn du Plan B von dem Album streichen würdest, hättest du eine Krone mehr. So, ich hau jetzt noch einen raus, so Plan B, das ist auch das Witzigste eigentlich gewesen, weil ich nochmal so irgendwie da bei Spotify so reingeguckt habe, halt irgendwie so, ich gehe so auf so die Künstlerbiografie und du siehst halt irgendwie so Cars, Tour und Macis und Plan B und ich höre so, haben sie den jetzt auch einfach schon da rausgestrichen, weil sie gemerkt haben, braucht auch eigentlich keiner. Und dann musst du so ein bisschen runterscrollen, damit das ganze Bild aufgeht, damit du siehst, ah, okay, da unten, da ist er ja. So, das fand ich sehr lustig. Und es ist so die, ja, ich weiß auch nicht. Und das ist halt genau das Ding. So Plan B ist halt der Künstler oder Bartek, wie er sich vielleicht da schon genannt hat, ist halt einfach so, ja, der hat 2007 genau diese Witze gemacht. Und da war es noch innovativ, aber wenn du das für 2019 machst, dann hast du dich einfach nicht weiterentwickelt und es ist ein bisschen hängen geblieben. Weil alle anderen haben sich massiv weiterentwickelt als Künstler und was sie zu sagen haben und wie sie an Musik rangehen und welche Themen sie besprechen. Und er macht immer noch sein lustiges Jemen, Sanana und irgendwelche komischen Denglisch-Wörter. Das ist alles, was er tut. So, er ist kein schlechter Rapper, aber auch kein herausragender. Er hat keine großen sprachlichen Bilder im Vergleich zu den anderen. Es ist alles immer so ein bisschen, ich weiß nicht. Also, würdest du jetzt, also, das ist jetzt so eine weirde Orsons innere Thematik. Welcher von den Orsons ist am verzichtbarsten? Und wer nicht Bartek sagt, lügt.
Oha, okay.
Ich will die DMs in meinem Postfach dazu sehen. ich würde mich darüber länger streiten. Es ist ein bisschen gemein. Weil im Endeffekt, er gehört halt irgendwie dazu und irgendwie ist es so ein Vierklang irgendwie so, aber im Grunde genommen hat er in seinem Leben Glück, dass er irgendwie Macis kennengelernt hat und mit dem irgendwie dullige Musik gemacht und deswegen da irgendwie mitgeschleppt wurde. Wenn du dir mal bei hier, die Orsons Island, wenn du dir mal durchgehst, wer hat in dem Song mitgeschrieben, wer hat's produziert? Du siehst halt ausgewählterweise nur die Songs, wo Bartek drauf ist, dass Bartek auch mitgeschrieben hat. Bei allen anderen Songs ist er nicht dabei und produziert er das sowieso auch nicht. Das hat meistens immer Tour oder so eine die Zwiebels, keine Ahnung. Ich konnte nicht rausfinden, wer das ist, aber jo.
Schöner Take.
Ja. ich glaube, ich würde es eher so rumformulieren.
Ja, wir können es positiver formulieren. Die anderen sind outstanding in ihrer
Kunst. Ich bin mir nämlich sicher, dass die Orsons nicht die Orsons so wären, wie sie sind, wenn Bartek nicht mit dabei gewesen wäre.
Sicherlich.
Vielleicht könnte man es eher so rumformulieren, welcher ist der vielleicht auch stilprägendste oder wichtigste Künstler von den Vieren für die Orsons und wahrscheinlich würde da sehr selten Bartek genannt werden.
Ja, ich bin ja immer noch sehr deutsch und ich immer so die negative Betrachtungsweise, die ich mir eigentlich abgewöhnen will, aber im Grunde genommen finde ich deine Perspektive da richtiger als meine Herangehensweise. Ja.
Hm. Okay, wir sind da.
Aber im Grunde genommen, ich will eigentlich doch noch mal zu meinem Punkt was hinzufügen. Und das ist eigentlich auch interessant, wenn man sich nämlich diese Künstler auch alle solo anguckt, weil sie haben alle Solo-Projekte mal gemacht. Und da gibt's welche, die als zeitlose Klassiker angesehen werden. Da gibt's welche, die wahnsinnig viele Fanscharen haben und eine treue Fangemeinschaft, wie du es sonst nicht hast. Dann hast du einen, der vielleicht außergewöhnliche Dinge gemacht hat und damit irgendwie gefloppt ist. Und bei dem anderen weißt du gar nicht mehr, dass er auch Solo-Tracks gemacht hat. So. Jetzt kann man sich ungefähr zuordnen, wen man denkt. So.
Das ist wirklich spannend, ja.
Ja. Und im Grunde genommen ist es halt irgendwie für mich auch immer so, wo ich mir denke, so, ich bin auch kein Riesenfan von Cars. Aber der ist halt so außergewöhnlich mit seiner Stimme, mit den Themen, wie er auch schon optisch sich da hinstellt oft und jedes Mal auch irgendwie jedes Album irgendwie ein ganz anderes spezielles Outfit irgendwie auch. Und der funktioniert halt aber, der funktioniert für mich solo nicht so gut, aber der funktioniert in so einem Orsons-Kosmos, funktioniert ja wahnsinnig gut. Und der ist auch so jemand, der ist, würde ich mal sagen, so in dieser eigenen Banddynamik kann ich mir vorstellen, dass er derjenige ist, der sich mit Tour am allermeisten streitet. Weil Tour das alles immer ganz anders machen will und kontrollierter und das muss so sein und Cars einfach dieses wahnsinnige Element hat und ja, und aber halt auch wirklich spannende Perspektiven, die ich in so einem Orsons-Rahmen, wo ich halt eben auch die anderen Leute da habe, so als ausgleichendes Element und das dann halt eben so als Outstanding auch dasteht, für mich total gut gut rüberkommt, während Solo das für mich gar nicht funktioniert, weil das ist halt nur Cars ist zu doll und das ist übrigens, diesen Hot-Take habe ich schon rausgehauen, als ich mit David über die drei Alben gesprochen habe, weil ich gesagt habe, es gibt nämlich einen Song auf dem Album, der heißt Schneeweiß und das ist im Grunde genommen die absolute Tour-Cars-Melange und das ist für mich einer der besten Tracks jemals. Ich rede hier nicht von den besten
Orson-Tracks
jemals,
ja, der geht schon
sondern
sehr
ich
hart.
Rede von den besten Songs jemals. Das ist für mich, also da gibt es wahnsinnig viele gute Songs, aber es ist bestimmt Top 50 aller Songs, die ich jemals gehört habe, er ist dabei.
Boah.
Vielleicht sogar besser, weil das ist einfach so crazy, das ist einfach so Orson's Core in diesen beiden Künstlern und das ist einfach wahnsinnig gut gemacht und ich muss schon sagen, ich habe es jetzt nochmal gehört, ich habe es lange nicht mehr gehört, ich fand es nicht mehr so krass, wie es mich bei den ersten 2019, als ich gehört habe, wie heftig es mich geklatscht hat, aber dieser Song ist einfach unfassbar. Also das ist auch sowas, das gibt's nur bei den Orsons und das gibt's nirgendwo anders auf der Welt. Das ist auch nicht irgendwie nachgemachte Scheiße, wie normalerweise Deutschrap irgendwie ist, sondern das ist wirklich was sehr Eigenes und was Geiles und was man total gut nachvollziehen kann und was nur in der Kombination Cars und Tour funktioniert. Einerseits irgendwie so crazy produziert, aber halt irgendwie dieser Existenzialismus, der halt dieses Kapitel umreißt, aber vor allem Songs so kräftig heinraut von Cars, ist auch sowas. Solche Themen denkt nur ein Rapper wie Cars und kann die so formulieren. Und das ist für mich herausragend gut. Also einer der besten Orson-Songs ever. Also, ja. Ich weiß nicht, ich hab's David damals schon angehört, das will ich gerne hören, wie dein Eindruck da war, als du den gehört hast, weil du hattest ja diese Vorbemerkung von mir schon.
Es hat mich nicht annähernd so weggeklatscht, aber ja. Ich verstehe einzelne Punkte davon. Also auch in Richtung Produktion zum Beispiel. Das ahne ich halt schon quasi, ne, dieses, ich sag mal, Screamer-Reingeschrei, was irgendwie im Hintergrund ballert. Mhm. Vorne rum hast du so einen komplett konträren Kontext. Also ich ahne schon, dass da auch echt, also da finde ich, ist so diese Experimentierfähigkeit, die ich den Orsons eigentlich, also auch, ich sag mal jetzt, bevor ich in das Album reingegangen bin, wenn ich den jetzt irgendwie Adjektive hätte zuordnen müssen, mir bestimmt auch das gefallen von dem, was sie irgendwie so auszeichnen. Und das bestätigt das Album ja auch. Die geht da schon irgendwie auf, als dass ja. Ich denke, da wurden echt gute Entscheidungen getroffen, um ne, so diese Elemente zusammenzubringen. Und ich stecke das halt auch voll, dass so einer der Songs, der dann auch ja fürs Gesamtpublikum irgendwie, sag mal, ziemlich gut funktioniert hat, dann eben
ich kein weiß, Song, halt kein noch Song nicht mehr.
Ist. Naja, schon. Also ich sag das jetzt, ich hasse das eigentlich, wenn wir das machen, aber das ist einer der meistgehörten Songs auf Spotify. Also daran habe ich gesehen können, ich bin mir ziemlich sicher, dass er beliebt ist bei der Fanbase. Genau.
The point ja, being. Das ist halt so, das ist trotzdem immer so crazy. Ich kann es jetzt nicht genau nachsehen, weil ich immer wieder, aber das ist halt so ein relativ nichtssagendes Song wie Besser, Besser. Der ist halt, der hat deutlich mehr Plays und wir reden hier über Millionen mehr Plays.
Wir hören jetzt auch über die Anzahl von Plays zu reden. Das ist nicht unser Podcast. Mein Punkt ist, es ist halt irgendwie auch nicht überraschend, dass einer der Outstanding Songs, wo ich auch eher sagen würde, da sehe ich mehr drin als in vielen der anderen Songs, einer ist, wo eben nicht alle vier richtig involviert waren, weil es das natürlich auch deutlich einfacher machen kann, wenn einfach, ich sag mal, die Kombo stimmt und manchmal das natürlich auch, also wenn man mal ehrlich ist, eigentlich ganz schön belastend sein muss, wenn du so ein Albumprojekt hast und bist eigentlich vier Leute, die irgendwie halbwegs gleichberechtigt daran teilhaben sollen. Das so produzieren auch mal abgesehen, aber das macht es, glaube ich, auch echt schwer.
Ja, das weiß ich auch, dass die Orsons da mal in diesem ganzen, wie funktionieren die Orsons, dann irgendwie auch, ich glaube auch erst zu 2015 zu dem Album, was dann halt wahrscheinlich das größte kommerziell erfolgreichste war, dass es halt eben auch da erst irgendwie mal so entschieden wurde oder da diskursiv erarbeitet wurde in der Gruppe, dass nicht jeder Song alle vier Künstler mit einem Part drauf haben muss.
Hip-Hop ist auch,
und das muss man sich mal vorstellen, wie wahnsinnig das gewesen ist. Diskursiv
aneignen.
Ja. Ja. Und auch hier wieder, es ist ein Song, also Mackes hat bei dem Song mitgeschrieben, obwohl er kein Part hat.
Ja, aber weißt du, was er gemacht hat? Ich habe es in dieser Doku nämlich eben gerade nochmal gesehen, die es dazu gibt, wo sie...
Das weiß ich nicht mehr, sag.
Also sie sind ja auf Gran Canaria, wo sie dann dieses Album scheinbar geschrieben und aufgenommen Kroatien. Haben. Also so ein bisschen...
In Kroatien, das weiß ich. Jetzt habe ich mehrfach gelesen.
Okay.
Hat sogar ChatGPT gewusst.
Stark.
Das muss stimmen.
Danke, Chat. Jedenfalls ist Mackes derjenige, der dieses Schreien bei Schneeweiß im Hintergrund mit drin hat und die ganze Zeit so vorm Mikrofon look at me, fuck with me, look at me, fuck with me so reingeschrien hat und das ist dann so distorted irgendwie nochmal. Also das sind wahrscheinlich seine Credits, die er daran hat.
Möglicherweise, es kann sein. Ja. Ja. Genau. Ich glaube, ich habe meine Hot Takes im Grunde genommen verbraten. Ich könnte nur höchstens noch zu einem persönlichen Gesamtfazit rübergehen, aber ich habe das Gefühl, ich habe relativ wenig überraschend den größten Gesprächsanteil und ich habe gar nicht so viel von euch gehört bisher. Was sind, Tom, hast du noch so Punkte, die dir noch wichtig sind oder die dir noch besonders aufgefallen sind?
Was ist mir noch besonders aufgefallen? So alleine von dem Zeitgeist her irgendwie bei dem ersten Song Grille sind halt so Internet-Memes mit verbaut oder beziehungsweise ein Internet-Meme, was ich, da habe ich jahrelang nicht mehr dran gedacht und da ist dieses Ain't nobody got time for that mit reingeschnitten, was damals halt so ein absolutes Ding war von so einer Frau, die irgendwie davon erzählt, wie in ihrer Nachbarschaft hat gebrannt und sie hat so ein Straßeninterview gegeben und das ist halt an sich schon wie so ein Song eigentlich, wie sie das so gemacht hat. Ja, und dass das da so mit eingebaut ist, hat mich irgendwie in so eine 2019er Meme-Zeit schon zurückgeholt. Ja. Ich hatte ganz seltsam das Gefühl, dass Kars 2019 bei diesem Album in so einer ganz harten Player-Phase irgendwie hängen geblieben ist. Die Art und Weise, wie er irgendwie immer wieder auf Frauen referiert und
Einerseits ja, ich checke das komplett, das hat mich ein bisschen irritiert, dieser Teil, aber andererseits habe ich auch so das Gefühl gehabt, er hat auch so Hardcore, also nicht nur bei Schneeweiß, aber sonst hat er auch so super krasse, so selbstzweifelnde Beziehungen zerbrochen. Und es fühlt sich einfach so an, dass er gerade in so einer Phase ist, langjährige Beziehung zerbrochen und jetzt halt dieses Player-Ding irgendwie, jetzt muss ich das machen. Aber man kann sich ehrlicherweise auch nicht so auf echt vorstellen, dass es so passiert ist, sondern das ist eher so dieses, ja, das muss ich jetzt machen irgendwie so. Und mal in so einer Phase gelebt haben, so sehr bewusst von ihm wahrscheinlich auch. Und ich würde vermuten, dass nicht so gut gelaufen ist.
Viel Interpretationsspielraum, Bild, was du gerade aufmachst, aber ja, alles möglich. Ja, also im Nachhinein, ich habe schon gemerkt, doch, ich hatte es damals auch gehört und viele Songs waren mir direkt wieder so bewusst, aber es sind jetzt nicht so viele, die irgendwie krass noch bei mir hängen geblieben sind. Ich muss sagen, Sog finde ich irgendwie noch mal krass, weil es ja da auch so ein bisschen um dieses, auch alleine wie Mackes da so singt, dieses Dopamin, Dopamin, Dopamin und dieses, halt dem nächsten Glücksgefühl so nachjagen und so, das fand ich irgendwie nochmal geil und das ist auch so absurd, weil der Beat sich da so ganz, ganz viel ändert und so, aber das Album als Ganzes gibt mir irgendwie nicht so viel. Es gibt so Ausschnitte, die ich irgendwie immer ganz cool davon finde und Schneeweiß ist halt wirklich vollkommen wahnsinnig. Ja, ja. Ja, und okay. Ey, ich glaube, es ist sogar der Plan B Solo-Song, der da drauf ist. Das Geschenk, finde ich, ist immer noch einfach ein extrem niedlicher, so richtig süßer Liebessong halt einfach. Der ist ja ganz lieb, einfach nur. Weiß nicht, ja, also ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich jetzt immer brauche, aber ist mir nochmal beim Hören so klar geworden. Ja.
Ja, check ich. Ja. Das war ja im Grunde genommen schon dein Gesamtfazit.
Ja, so ein paar Schlaglichter nochmal auf das, was da so mit mir passiert ist, als ich dieses Album nochmal gehört habe. Ja. Weird irgendwie auch alles.
Ja. Da willst du ein kleines Gesamtfazit noch abgeben, bevor ich das auch noch mal tue.
Gab es einen Song, wo keinerlei Fremdscham reingekickt ist, wo du nicht das Gefühl hattest, oh ja, jetzt muss ich da auf jeden Fall mal weiter, oder wo du sogar sagen würdest, ach, den höre ich vielleicht noch mal?
Nee, also dass ich jetzt einen Song hatte, wo ich sage, den höre ich noch mal, das bringt es, glaube ich, am klarsten auf den Punkt. Also nee, ich glaube, also das ist eigentlich auch mein Gesamtfazit. Das spart nämlich auch ein bisschen an der an dem Inhaltlichen. Einfach, ich glaube, für Leute, die einfach generell auch auf die Ohren stehen, die zum Beispiel vorher gehört haben oder den Stil einfach mögen und so weiter, kann das voll die spaßige Experience sein, die gleichzeitig sich noch irgendwie, also musikalisch noch, ich sag mal, spannende Wege geht und irgendwie viel bietet. Und ich glaube, für Leute, die so komplett raus sind aus diesem Universum, also genauso dolle, wie das Album teilweise von manchen geliebt wird und gefeiert wird für das, was macht, ist es, glaube ich, für andere genauso unzugänglich und klickt überhaupt nicht. Und ich glaube, ich stehe einfach nur auf dieser anderen Seite. Es wäre auch Quatsch, jetzt irgendwie mich daran abzuarbeiten, weil es, glaube ich, ganz grundsätzliche Dinge sind, die mich einfach nicht so dolle ansprechen an der Mucke. Und ich glaube, es gibt auch ein, ich höre nun wirklich, also eher zu viel als zu wenig Deutschrap, wenn man ehrlich ist. Und es gibt nur wirklich Gründe dafür, dass ich auch kein Orsons-Fan oder regelmäßiger Orsons-Hörer in den 10 plus x Jahren Deutschrap-Hörer sein, die ich auf dem Buckel habe, geworden bin. Und ich glaube, das ist einfach mit dem Album und durch das Album jetzt nicht anders geworden.
Fair, komplett fair.
Es wäre auch nicht das Album gewesen, das ich dir jetzt gesagt habe, damit fängst du am besten einfach mal an, so reinzugehen. Ja. So, ne? Klar. Weil ich glaube halt auch eine gängige Kritik, so wie ich mich da erinnere an dieses Album, ist es halt so, je nachdem, auf welcher Seite man steht, ist es halt einerseits so ein bisschen, ja, poppig, sommerlich, weniger experimentell als sonstige Orsons Album tatsächlich ist, im Großen und Ganzen. Vielleicht mit ein und zwei Ausnahmen natürlich. Andere sagen, es ist halt, es hat einen coolen, leichten Vibe, was halt auch für die Orsons irgendwie ganz gut ist. Es muss ja nicht immer alles komplett Chaos sein.
Ja.
Und ja, ich bin tatsächlich irgendwie eher nochmal so auf der Ebene, dass es mir wirklich, ich wusste, wir hören das Album und ich wusste halt, okay, Schneeweiß ist drauf, und dann wusste ich, boah, ich weiß keinen anderen Song, der drauf ist, so. Aber dann habe ich es nochmal halt wirklich gehört und ich wusste halt so, ich konnte bei locker der Hälfte der Songs konnte ich irgendwie Textzeilen mit rappen oder mitsingen oder so. Und das hat mir im Endeffekt gute Emotionen gegeben, so, und ich habe es echt sehr gern jetzt nochmal gehört. Outstanding Tracks drauf. Und ja, es ist vielleicht auch so, ich weiß nicht, es ist irgendwie hart an der Grenze zu, ist es überhaupt noch Deutschrap, weil es ist auch schon, ich meine, klar, es wird irgendwie gerappt, aber die Beats sind alle sehr, also viele außer Schneeweiß, irgendwie sehr weich und sommerlich, und man kann es einfach mal so locker weghören und dafür, und ich glaube, mehr will es auch im Endeffekt auch gar nicht sein. Es sollte gar nicht so das große Gesamtwerk Orsons sein, worüber sie sich oft auch den Kopf zerbrochen haben, glaube ich. Und ich glaube, super Satz. Für das, was es ist, ist es gut.
Wow.
Nein, also ich habe es wirklich gern nochmal gehört. Rap-Podcaster. Dafür reicht noch so. Nein, aber ich schließe mich im Grunde genommen Davids Fazit an. Ich stehe aber halt auf der anderen Seite. Mir hat es wirklich nochmal sehr, sehr gut gefallen. Ich wünschte, die Orsons würden hier und da nochmal. Also ich glaube, es wird nicht mehr passieren. Weil Solo finde ich da halt, ja, hat's immer mal wieder was so, aber ja, es holt mich halt einfach nicht so ab wie diese Künstler, wenn sie zusammenkommen. Und und das Album ist ein gutes Album und Schneeweiß sollte jeder mal gehört haben. Am besten auch vielleicht mit Video, weil das gibt auch nochmal eine krassere Ebene, obwohl ich eigentlich schon jemand bin, der sagt, nee, Musik muss so funktionieren, funktioniert es für mich auch, aber das ist nochmal so eine Zusatzebene, wo ich denke, okay, es ist geil gemacht. Ja. Gut, dann hätten wir's. Dann,
schönes Fazit.
Dann wären wir damit durch. Yes. Da fehlt uns nur noch.
Yes.
Wir freuen uns ja immer, wir haben schon, also übrigens, das haben wir vielleicht vergessen zu sagen, weil es die Kategoriefolge ist, die letzte Kategorie hatten wir die Vorschläge von Silvestra. Lieben Dank für die Vorschläge und an der Stelle eben auch der Hinweis, dass ihr uns Vorschläge schicken könnt. Am besten Fall 3, die in irgendeiner Art und Weise zusammenhängt. Selbes Jahr, selbes Genre, irgendwas. Ihr könnt euch ja die anderen Kategorien angucken, wie die zustande gekommen sind und uns das irgendwie schicken. Schreibt uns einfach mal eine DM bei Instagram oder Blue Sky oder whatever oder ja, irgendwo und dann stimmen wir über diese Vorschläge eventuell ab und dann besprechen wir eins dieser Alben in einer Kategoriefolge und selbiges hat ein großer Freund des Hauses gemacht, David, oder?
Ja, voll. Ich glaube, wir haben mit ihm auch schon eine Folge aufgenommen und es kommt mir so wahnsinnig lang hervor, aber ich bin mir so sicher. Also ja, ihr könnt, wenn ihr ihn besser kennenlernen wollt, unsere Folge mit Fionn hören, mit Fionn Beer, ein Musikjournalist, dem ich bei der gerade in meiner Juice-Zeit viel zu verdanken habe, auf jeden Fall. Und der hat uns eine neue Kategorie gesendet.
Und vielleicht sollten wir auch mal die Rap-Show erwähnen, die er immer macht. So einfach noch richtig geiles Live-Radio mit Songs und eingebunden. Das gibt's eigentlich gar nicht mehr. Doch, gibt's noch und das ist geil.
Komplett nice. Ich war genau auf dem Weg dahin. Ich
finde okay, sorry.
Das ist perfekt, dass du so reingegangen bist. Genau, die läuft nämlich auf BeidFM. Und zwar immer am Samstag aller 4 Wochen. Die nächste Folge, das ist Kind of Sad, kommt, während wir hier aufnehmen, am 8.3. raus. Das ist aber eine Woche, nachdem ihr die Kategorie zu hören kriegt. Deswegen ist es dann, glaube ich, der 5. Februar. Aber genau, alle 4 Wochen läuft auf jeden Fall 808, die Rap-Show.
Was? 5. Februar? Jetzt bin ich komplett durcheinander. Ach,
sorry, 5. April. Ich bringe hier schon Monate durcheinander. 5. April könnte dann die nächste sein. Genau, bei 808, die Rap-Show könnt ihr euch die Sendungen von Fionn anhören. Wir gehen jetzt rein in seine Kategorievorschläge. Let's go.
Dann grüßt euch doch erstmal. Ich hoffe, es ist alles stabil und real, von Kiel bis Biel. Meine Auswahl für die Kategorie sind heute Kollabo-Alben. Und da wäre Vorschlag Nummer 1, Freundin der Sonne, nur noch 24 Stunden. Ein unterschätzter Klassiker. Dann Favorite und Hollywood Hank, Schläge für Hip-Hop. Und der letzte Danger Dan und Nemesis mit dem Iconic-Album Aschenbecher.
Ja, jetzt sind die Vorschläge.
Erstmal tief in den Bauch atmen, würde ich sagen. Klitsch, klatsch, klitsch, klatsch, sage ich da nur. Oh. Ja, herzlichen Dank für die interessante Auswahl und gute Kategorieidee auf jeden Fall.
Ich sag mal so, ich liebe und hasse das jetzt ein bisschen, dass wir jetzt so eine wirklich enorm große Spannbreite an Vorschlägen kriegen in dieser Kategorie. Man weiß wirklich nicht, in welche Ecken und Nischen von Deutschland man sich beim nächsten Mal begeben muss. Aber ja, wir lassen auf jeden Fall in ein paar Tagen darüber bei Instagram abstimmen. Mal schauen, ob es auch so spannend wird wie die letzte. Und dann werden wir eins dieser 3 Kollabo-Alben besprechen. Danke, Fionn.
Geil. Und ich kann dann halt immer sagen, nee, ich wollte das eigentlich gar nicht besprechen, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben das gesagt, dass ich das machen muss, deswegen muss ich jetzt nochmal.
Was viele nicht wissen, die Likes sind manipuliert und manchmal steht die beste Option knapp unterm Knick. Wir werden Fabio De Masi demnächst drauf einsetzen.
Ja, genau so. Ich wüsste halt aber ehrlicherweise noch nicht mal, was jetzt hier die Option für mich wäre, die leicht in einem Knick stehen. Und das ist das Spannende daran.
Ja, exakt. Das ist genau die Spannung.
Ja, gut. Ja, schöner Rausschmeißer. Was soll man dazu noch sagen?
Ja, wir lassen uns darüber abstimmen. Das war die Kategorie, das war die Orsons Island. Und ihr hört unsere nächste Folge dann am 1. April. Diesmal habe ich die Monate richtig, dann wieder mit regulärer Folge am Start. Bis dahin, lasst es euch gut gehen.
Ich find's halt so crazy. Ich habe halt voll vergessen, okay, die Kategorie, wir nehmen die heute auf, es ist noch recht früh im Monat. Es ist normalerweise eigentlich ein zeitloses Thema, aber die kommt einfach so in 10 Tagen raus. Aber ich habe erstmal über irgendwie so einen weirdly specific manuellen Moment gesprochen, den man in 10 Tagen einfach schon wieder komplett vergessen haben wird.
Sehr gut.
Geil.
Festgehalten.
Okay, mit diesen Worten. Normaler Rap-Stammtisch-Moment. Macht's gut. Bis bald.
Brrr. Piu.